Ich lese die Textlesung aus Jakobus 1, Vers 19 bis 27 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu erretten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst, und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin Manuel, Pastor in Ausbildung hier bei Erlebt. Und wir sind mitten in unserer Predigtserie Lifehacks aus dem Jakobusbrief. Und man tut dem Jakobusbrief natürlich Unrecht, wenn man ihn nur auf solche praktischen Tipps und Lifehacks reduzieren würde. Im Jakobusbrief steckt auch sehr, sehr viel, sehr tiefgehende Theologie drin. Aber der Text, den wir uns heute anschauen wollen, ist tatsächlich ein waschechter Lifehack. Lifehacks, für die letzten Sonntag nicht da waren und auch nicht genau wissen, was es ist. Ein Lifehack könnte man so übersetzen mit Lebenskniffe. Also Tipps und Tricks, Lösungswege, manchmal auch so sehr unkonventionelle Lösungswege, Strategien, die in irgendeiner Weise dein Leben verbessern und leichter machen. Auf YouTube findest du unzählige Videos mit Lifehacks, mit Auto-Hacks, mit WhatsApp-Hacks, mit Putz-Hacks, mit Kamera-Hacks und so weiter und so fort. Und ein Putz-Hack zum Beispiel, wenn du wissen willst, du hast ein weißes Hemd und da sind mega die Flecken drauf und du willst jetzt wissen, wie kriege ich diese Flecken aus diesem weißen Hemd raus, dann gibt es irgendeinen, der irgendein Video darüber gemacht hat, ein Putz-Hack-Video, wo er das erklärt, wie du diese Flecken aus dem Hemd rauskriegst. Damit ihr jetzt nicht 20 Minuten lang darüber nachdenkt, wie das denn die beste Lösung dafür wäre, wie ihr die Flecken rausbekommt, habe ich für euch so ein Video angeschaut und habe euch die Lösung mitgebracht. Also, bitteschön, Jan, ne? du nimmst Zitronensäure, und zwar die in Pulverform, gibt es bei DM zu kaufen, und du nimmst sie, machst einen Esslöffel Zitronensäure, das Pulver, mit einem Liter heißem Wasser. Also wenn du viel Wäsche hast, dann brauchst du halt mehr davon, ne? Ist klar. Und du machst in diese Brühe, also Zitronensäure, Wasser, legst du dein Hemd oder was auch immer du hast ein, über Nacht. Und am nächsten Tag wäschst du es einfach ganz normal und wirklich versprochen, ihr könnt es ausprobieren, alle Flecken, egal wie hartnäckig sie sind, egal wie lange sie schon drin sind, Sonnencremeflecken, Rotweinflecken, alles wird weg sein. Alles wird weg sein. Und einen solchen Lifehack bietet uns hier auch Jakobus in seinem Brief. Aber, und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu den ganzen YouTube-Lifehacks, der Lifehack von Jakobus hat tatsächlich eine immense Bedeutung für mein Leben. Ob mein T-Shirt jetzt einen Fleck hat oder nicht, ist mir persönlich, also ich möchte jetzt nicht die Erziehung von manchen Müttern oder Omas da untergraben, aber mir persönlich ist es jetzt nicht so wichtig, spielt in meinem Leben eher eine untergeordnete Rolle. Aber der Lifehack von Jakobus, der kann tatsächlich mein Leben komplett verändern. Und ich muss euch sagen, er ist sogar dabei, mein Leben komplett zu verändern. Meine Ehe, meine Beziehung zu meinen Kindern, ich habe noch keine, aber wenn ich welche habe, meine Freundschaften, mein ganzes Leben, meine Beziehung zu Gott. Jakobus schreibt in Vers 19, denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott gerecht ist. Recht ist. Dieser Typ könnte genauso in einem Social Hack Video vorkommen. Das ist nicht nur für Christen sinnvoll, es ist für jeden. Jeder Mensch ist angesprochen. Es ist für jeden Menschen sinnvoll, egal welcher Kultur, egal welcher Weltanschauung, der würde das voll und ganz unterschreiben. Ja, wenn du deine Sozialkompetenzen verbessern willst, wenn du, keine Ahnung, die Kommunikation in deiner Ehe verbessern willst, wenn du die auf deiner Arbeit verbessern willst, wenn du irgendeine Beziehung verbessern willst, das ist das hier, dann ist das der Tipp Nummer 1. Jakobus sieht 3 Problempersonen, könnte man sagen. Der, dem es schwerfällt zuzuhören, der ein vorlautes Mundwerk hat und der schnell zum Zorn aufbrausend ist, also der so Körpertemperatur von 179 Grad hat und es muss nur eine Kleinigkeit passieren, dann ist er auf 180. Also jemand, der so auf Krawall gebürstet ist. Und es ist auffällig, dass diese 3 Probleme, könnte man es ja so nennen, sehr eng miteinander verwoben sind und nicht selten in ein und derselben Person zu finden sind. Also wer schnell und unüberlegt drauf losredet, ist auch meistens jemand, der nicht richtig zuhören kann. Und wer schnell zornig ist, der sagt auch schnell Dinge, die er hinterher dann wieder bereut. Wahrscheinlich habt ihr schon alle mit dem Denkprozess abgeschlossen, ob ihr da angesprochen seid, ob das denn auf euch zutrifft. Ich war mir sehr schnell sicher, dass es nicht auf mich zutrifft. Ich habe so überschlagen, wie denn so die Sachen sind, die ich so sage am Tag. Und ich kam darauf, 98% der Sachen, die ich so sage, sind eigentlich gute Sachen, sind sehr gute Sachen. Und ich habe das dann Alisa erzählt die Woche, mein Ergebnis von meinem Überschlag. Und sie hat sehr herzzerreißend gelacht. Und dieses Lachen hat mich dann noch mal überlegen lassen. Und bei dem zweiten Blick kam ich dann nur noch auf 24%. Und den dritten Blick habe ich mir erspart. Ich möchte aber gar nicht so sehr detailliert darauf eingehen, was denn alles unter gutes Reden fällt, unter schlechtes Reden fällt. Wer den Jakobusbrief kennt, der weiß, dass es bei Jakobus noch ein sehr, sehr großes Thema sein wird. Er spricht ganz viel noch von der Zunge und was die Zunge fähig ist, alles anzurichten. Ich möchte jetzt aber diese Beispiele nehmen und sie auf eine höhere Ebene bringen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das Hören und das Reden. Mein Presenter funktioniert leider gerade nicht. Kannst du eine Folie weiterklicken? Danke. Das Hören und das Reden gehört auf die Ebene des Handelns. Das sind alles Dinge, die wir tun. Und der Zorn, der auch angesprochen wird, nächste Folie, ist kein Handeln, sondern gehört in die Kategorie der Gefühle. Und das, was Jakobus mit den Worten seid langsam dazu oder seid schnell dazu zum Hören meint, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir unser Handeln und unsere Gefühle unter Kontrolle bringen, Kontrolle haben sollen. Handeln und Gefühle, das sind ja erstmal überhaupt keine schlechten Dinge. Es sind erstmal neutrale Dinge und Jakobus wendet sich überhaupt nicht gegen das Reden. Ganz im Gegenteil, Gott hat uns unsere Zunge gegeben, damit wir reden sollen. Es ist nicht so, dass er hier sagt, ja am besten seid am komplett still, redet gar nichts mehr. Nein, wir sollen reden. Wir sollen sogar sehr viel reden, denn unsere Zunge kann sehr, sehr viel Gutes bewirken. Wir können damit Menschen aufbauen, wir können sogar seelische Verletzungen damit heilen. Wir können sehr, sehr viel Gutes mit unserer Zunge machen. Aber was er eben sagt ist, wir sollen es aber gut überlegt tun, gut überlegt reden. Jemand, der so auf Krawall gebürstet ist und bei jeder Kleinigkeit auf 180 ist, der dann seine Kinder anschreit, irgendwie völlig aus der Spur gerät, der hat sich augenscheinlich nicht unter Kontrolle. Und an diesem Beispiel wird so schön klar, wo das Problem liegt. Wenn ich unkontrolliert und schlecht handle und auch meine Gefühle nicht unter Kontrolle habe, dann zeigt es mir an, was in meinem Herzen ist. wie es um mein Herz bestellt ist. Jesus sagt, nächste Folie bitte, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wenn die Bibel von Herz redet, muss man so im Hinterkopf behalten, dann meint sie nicht, ihr seht das Herz ein bisschen schlecht, ne? Wenn die Bibel von Herz redet, dann meint sie nicht diese Verliebtheitsgefühle, die wir heute oft mit diesem roten Herzen assoziieren, sondern wenn die Bibel von Herz redet, dann meint sie eigentlich den Sitz deines Willens, den Sitz deiner Gesinnung, das deines Denkens. Und das ist wichtig, bei dem weiteren Verständnis im Hinterkopf zu behalten. Jesus sagt also, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Unser Handeln und unsere Gefühle sind also sowas wie ein Display, nächste Folie bitte, das uns anzeigt, was in uns drin ist, in unserem Innersten. Wie so ein Fieberthermometer steckst du dir in den Mund und es zeigt dir an, welche Körpertemperatur, ich habe es noch hingekriegt, die Kurve, es zeigt dir an, welche Körpertemperatur du hast und genauso zeigt dir dein Verhalten und auch deine Gefühle an, wie warm es in deinem Herzen ist. Natürlich ist es hier andersrum, je wärmer, desto besser. Und an dieser Stelle möchte ich mal mit einem hartnäckigen Missverständnis aufräumen, das in der christlichen Welt rumgeistert. Nämlich, dass man seinen Gefühlen nicht trauen kann. Wie oft habe ich schon gehört, ja, Gefühle gehen und kommen, wie sie wollen, man kann sie nicht so richtig, man hat keinen Einfluss auf sie, man sollte sich nicht auf seine Gefühle verlassen, denn die Gefühle zeigen dir nicht an, was die Wirklichkeit ist. Sie zeigen dir nicht an, ob etwas richtig und falsch ist. Wie es sich anfühlt, ist oft sogar genau das Gegenteil von dem, was Wirklichkeit ist. Ein Beispiel dazu: Ein Mann kommt zu einem Pastor, es ist ein fiktives Beispiel, es geht nicht um einen Pastor von erlebt. Ein Mann kommt zu einem Pastor und erzählt ihm, dass er sich schuldig fühlt. Und er beichtet ihm die Dinge, die ihn belasten, die auf seinem Herzen liegen. So, und der Pastor erzählt dem Mann völlig richtig: Hey, Jesus liebt dich und Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und Jesus hat dir vergeben. Und der Mann, der ist Christ und er glaubt es. Ja, er glaubt es, dass Jesus für ihn gestorben ist, aber er fühlt sich immer noch schuldig und schlecht und schämt sich immer noch. Und an dieser Stelle kommt es zu diesem angesprochenen Missverständnis. Der Pastor sagt dem Mann, dass seine Gefühle nicht der Wirklichkeit entsprechen, nicht die Wirklichkeit anzeigen. Jesus hat ihm vergeben, das ist die Wirklichkeit. Und seine Gefühle sind eben in diesem Moment falsch und er muss seine Gefühle unter die Wahrheit Gottes stellen und sie am besten davon umprägen lassen. Der Pastor liegt gar nicht so falsch damit, aber was bei dem Mann ankommt, und das ist die Meinung bei vielen Christen, die ich oft höre, und auch bei Pastoren, ist, dass meine Gefühle mich trügen können. Dass ich meinen Gefühlen nicht vertrauen kann. Schlechte Gefühle wie Angst, Neid, Zorn, Hass, die spiegeln nicht meine neue Identität, die ich in Jesus habe. Sondern die wollen mich, keine Ahnung, verführen, die sind mir absolut keine Hilfe bei meinen Problemen, bei den Entscheidungen, die ich im Leben zu treffen habe. Und dieses Denken, das führt dann dazu, dass Christen ihre oftmals negativen Gefühle unterdrücken oder ignorieren. Nur führt solches Ignorieren und Unterdrücken, glaube ich, nicht zu einer wirklichen Veränderung. Die bringen uns nicht weiter, die bringen uns nicht kein Wachstum. Das Missverständnis liegt darin, dass es eine objektive Wirklichkeit gibt, aber es gibt auch eine subjektive Wirklichkeit. Und die stehen eigentlich beide nebeneinander, aber sie werden in diesem Missverständnis in einen Topf geschmissen. Ja, es stimmt, der Pastor hat vollkommen recht. Die Gefühle, die sagen mir überhaupt nichts aus über die objektive Wirklichkeit. Also, ob Jesus mir vergeben hat oder nicht, das können mir Gefühle nicht anzeigen, aber Gott hat uns dafür auch gar keine Gefühle gegeben. Aber sehr wohl zeigen mir meine Gefühle etwas an, und das ist die subjektive Wirklichkeit, sie zeigen mir nämlich an, wie die Beziehung zwischen meinem Herzen und der objektiven Wirklichkeit aussieht. Das zeigen sie mir super, super zuverlässig an. zuverlässiger als alles, was ich tue, als alles, was ich sage. Der Mann, der könnte dem Pastor sagen, boah ja, ich glaube, dass Jesus mir vergeben hat. Er könnte ein befreites Lächeln aufsetzen. Aber wenn er auf seine Gefühle schaut und sieht immer noch, ich fühle mich immer noch mega schuldig, dann weiß er und eben nur er wirklich, wie es um die Beziehung zu seinem Herzen, zu dieser objektiven Wirklichkeit, dass Jesus ihm vergeben hat, steht. Das gilt übrigens nicht nur für negative Gefühle, sondern auch für gute Gefühle. Wenn ich mich bei einer Sache gut fühle, heißt es nicht, dass die Sache an sich gut ist. Sie kann genauso gut schlecht sein. Aber es zeigt mir an, wie die Beziehung zu dieser Sache, sei sie gut oder schlecht, ist. Unsere Gefühle sind super, super zuverlässig, wenn es darum geht, uns zu zeigen, wie es in uns drin aussieht. Und unsere Gefühle klein zu reden oder zu unterdrücken oder gar zu ignorieren, ist das Dümmste. Und Entschuldigung, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, ich bin auch angesprochen. Ich muss echt so deutlich sagen, ist, glaube ich, das Dümmste, was wir tun können. Wenn uns Gefühle wie Zorn, wie Hass, wie Angst, Neid, Schuld, Scham überwältigen, unkontrolliert überwältigen, dann ist es ein sicheres Indiz dafür, dass etwas in unserem Herzen noch nicht stimmt. Und das sollten wir sehr ernst nehmen. Und das ist genau der Punkt, den Jakobus jetzt entfaltet. Und dieser Punkt ist der entscheidendste, glaube ich, in dem Text. Und deswegen habe ich nur im Programmblatt, habe ich ihn fett gemacht. Ein Social-Hack-Video würde an diesem Punkt nämlich aufhören und nicht weitergehen. Die YouTuber sagen dir, hey, du schraubst jetzt einfach ein bisschen an deinem Handeln rum, an deinen Gefühlen, behandelst aber eigentlich hier nur die Symptome und nicht die Ursache. Und Jakobus weiß ganz genau, nee, die Symptome zu behandeln, das reicht absolut nicht aus. Du kannst damit ein paar kleine Erfolge erzielen natürlich, aber du musst tatsächlich an die Wurzel ran, an die Ursache des Ganzen. Wir müssen an unser Herz. Nächste Folie bitte. Jakobus schreibt es: Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten. Ich glaube, jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Mit diesem Vers verlassen wir die Kaugummiautomaten-Weisheit und nähern uns wirklicher Lebensveränderung. Direkt das Erste ist schon mal mega schwierig zu schlucken. Legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist. Und aus der zweiten Hälfte der Aufforderung wird klar, dass es hier um unser Herz geht. Kannst nächste Folie bitte machen. In unserem Herz befinden sich, so sagt Jakobus, Böses und Schmutziges. Und wenn du bisher vom Humanismus geprägt bist, und das sind wahrscheinlich wir alle mehr oder weniger, dann hast du vielleicht mit Immanuel Kant so dieses Bild vom Menschen, dass der Mensch an sich gut ist, dass es diese innere Triebfeder, wie Immanuel Kant es hier sagt, gibt, die den Menschen immer wieder zum Guten zieht, zum Guten treibt. Der Mensch ist also von Grund auf gut. Und wenn er irgendwie schlechte Dinge tut oder, keine Ahnung, Verbrecher wird oder sowas, dann ist dieses eigentlich grundsätzlich Gute in seinem Herzen nur verschüttet worden durch schlechte Erfahrungen in seiner Kindheit, durch eine mangelnde Erziehung, durch schlimme Erfahrungen, die er gemacht hat, durch die Gesellschaft, die ihn geprägt hat, durch die Kultur. Das ist alles verschüttet worden. Das biblische Menschenbild ist aber hier an diesem Punkt sehr, sehr anders. Gott selbst sagt es im ersten Buch Mose in Kapitel 8, da sagt Gott selbst, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Gott weiß, dass wir Menschen nicht von uns selbst aus gut sind, nicht von uns selbst aus gut werden können, weil die Sünde uns gefangen hält, weil wir in so einem Sumpf drin stecken und wir können uns nicht an unseren eigenen Haaren aus diesem Sumpf rausziehen. Unser Herz bleibt kalt, böse und steinhart, bis das eintritt, dass Gott durch seine Propheten im Alten Testament schon verheißen hat. Zum Beispiel schreibt er im Buch des Propheten Hesekiel, nächste Folie bitte, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und auch im Buch des Propheten Jeremia sagt Gott genau das Gleiche. Nächste Folie. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und genau daran denkt Jakobus jetzt in seiner Ausführung der Aufforderung. Nächste Folie wieder. Er sagt, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Die Versprechen, die Gott dem Propheten Hesekiel, dem Propheten Jeremia gegeben hat, die haben sich in Jesus erfüllt. Und Jakobus, wer letzten Sonntag da war, der war der leibliche Bruder von Jesus. Jakobus hat selbst miterlebt, wie Jesus aufgewachsen ist, wie er am Kreuz gestorben ist. Jakobus hat ihn nach seiner Auferstehung, also nach Jesu Auferstehung, gesehen. Hat den auferstandenen Jesus selbst gesehen. Er hat miterlebt, wie der Heilige Geist am Pfingsttag auf die Jünger kam, wie der Heilige Geist auch in sein eigenes Herz kam. Und nicht nur in sein Herz kam, sondern wie er jetzt durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, eine Umgestaltung, eine Veränderung von seinem Herzen wahrnimmt. Und das hat er nicht nur bei sich selbst gesehen, sondern auch bei allen anderen Menschen, die diese Botschaft angenommen haben. Und deshalb fordert er jetzt die Leser seines Briefs so eindringlich dazu auf, lasst euer Herz umgestalten durch die Botschaft, die schon in euch gepflanzt ist. Nächste Folie bitte. Dieses Wort Gottes hat Kraft, euch zu retten vor Sünde und Tod. Wie viel mehr Kraft hat es dann, euer Leben zu verändern? Wenn ihr euer Herz von Gott verändern lasst, dann werdet ihr durch seine Kraft, durch seinen Geist auch fähig sein, euer Handeln und eure Gefühle zu verändern. Diese Reihenfolge ist wichtig. Es geht um das Herz. So, und jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, alles klar, habe ich verstanden. Erst das Herz verändern, dann folgen Gefühle und das Verhalten von allein so. Und wenn es mir also schwerfällt, zuzuhören oder ich die ganze Zeit am Reden bin, meinen vorlauten Mund nicht halten kann, dann sollte ich nicht versuchen, direkt da was dran zu ändern. Werde ich ja sowieso nicht schaffen. Das ist ja sowieso dann eher so eine Pharisäerfrömmigkeit, die Jesus ja scharf verurteilt hat. Also, dass sie so äußerlich zwar voll gut sind, aber innerlich ist irgendwie alles so am Modern und am Faulen. Ich sollte also einfach nur ganz viel hier Gottes Botschaft, das Evangelium hören, ganz viel Bibel lesen und mich einfach nur auf Gott konzentrieren, mich nach geistlichen Gaben ausstrecken und dann einfach darauf warten, dass Gott mein Herz verändert. Wenn du ein Kopfmensch bist oder so ein Gefühlsmensch vielleicht eher bist, dann wird dieser Weg dir wahrscheinlich sehr, sehr attraktiv vorkommen. Aber dieser Weg ist nur die eine Seite der Medaille. Und Jakobus sieht diesen kleinen Denkfehler schon kommen und er schließt sofort die zweite Seite der Medaille an, die eigentlich scheinbar den umgekehrten Weg geht. Er schreibt nämlich weiter, nächste Folie bitte, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Dann geht es noch so ein bisschen weiter, das habe ich jetzt nicht mehr auf den Folien. Er macht dann noch diese Veranschaulichung, steht bei euch im Programmblatt. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Stell dir mal Folgendes vor. Ein Vater steht morgens auf und ist spät dran. Er muss zur Arbeit früh, die Kinder schlafen noch. Und er macht sich Kaffee und sieht so, oh, der Mülleimer, der quillt mega über. Und das regt ihn schon die ganze Woche auf. Er weiß, die Mülltonnen draußen in der Garage, die sind auch schon mega am Überquillen. Irgendwie hat er das Gefühl, seit 2 Tagen stinkt eigentlich das ganze Haus wegen dem ganzen Müll. Er hat jetzt keine Zeit mehr, diesen Müll rauszubringen. Und er schaut auf den Müllkalender und sieht, oh, die Müllabfuhr kommt heute. Was für ein Glück. Also setzt er sich hin und schreibt seinen Kindern schnell einen Brief. Die schlafen noch, gehen aber dann gleich zur Schule. Ne? Er schreibt also, guten Morgen, liebe Kinder. Ich finde es richtig toll, euch zu haben. Ich habe euch richtig lieb und ich freue mich schon voll drauf, wenn ich heute Abend wiederkomme. Dann werde ich euch in den Arm nehmen. Ich habe ganz viel Zeit zum Spielen. Ich bringe uns leckere Pizza mit. Und ich freue mich einfach mega auf euch. Und eine kleine Bitte habe ich noch. Könntet ihr vielleicht den Müll leeren, den ganzen Müll im Haus einsammeln, rausbringen und dann die Mülltonnen bitte auch raus auf den Gehweg stellen, weil die Müllabfuhr kommt heute. Vielen Dank. Ich habe euch lieb. Bis heute Abend, Papa. Er schreibt diesen Brief, legt ihn auf den Küchentisch und geht zur Arbeit. Und dann kommt er abends nach Hause und sieht schon von Weitem, die Mülltonnen sind nicht auf dem Gehweg. Vielleicht haben die Kinder sie ja schon wieder in die Garage geräumt. Er geht also in die Garage, schaut rein, die Mülltonnen quillen über von Müll. Er geht rein in die Wohnung, Küche, Müll, alles so, wie er es zurückgelassen hat. Also, Familiensitzung, Kinder, bitte setzt euch auf die Couch, wir müssen reden. Habt ihr meinen Brief gelesen? Ja, Papa, dein Brief, wir haben ihn gelesen, das war unglaublich. Das war so ein guter Brief. Wir haben noch nie einen solchen guten Brief gelesen. Deine Grammatik ist hervorragend. Deine Interpunktierung, die hat uns wirklich erstaunt. Du hast jedes Verb, Papa, jedes Verb hast du in der richtigen Zeitform gesetzt. Du bist ein absolut begabter Autor. Und wir haben auch das Herz hinter deinem Brief verstanden, dein Anliegen, dass du uns so sehr liebst und das hat uns tief berührt. Und wir haben, Papa, wir sind gar nicht in die Schule gegangen, wir haben den ganzen Tag haben wir deinen Brief gelesen und studiert und wollten wissen, wie meinst du das? Das war so krass, was wir da über Müll gelernt haben. Wir haben uns noch nie solche Gedanken über Müll gemacht. Und Papa, wir haben unsere Freunde eingeladen aus unserer Kleingruppe. Wir haben eine Kleingruppe gebildet und wir haben uns den ganzen Tag mit deinem Brief beschäftigt. Und wir haben uns im Internet recherchiert, wie andere Länder mit ihrem Müllproblem umgehen. Wir haben überlegt, hey, wie könnten wir dieses Recyclingproblem umgehen? Wir haben geschaut, was für einen CO2-Abdruck hinterlassen wir eigentlich in der Umwelt. Und es war erstaunlich, Papa, du wirst nicht glauben, was wir alles über Müll herausgefunden haben. Du hast uns mit deinem Brief echt den Horizont erweitert. Weißt du, was wir gemacht haben, Papa? Wir haben uns überlegt, wie würde Jesus denn seinen Müll rausbringen? Wie können wir den Müll rausbringen in einem evangeliumszentrierten Weg? Und wir haben angefangen, Papa, die ganze Bibel von vorne nach hinten durchzulesen. Erstes Alte Testament, wir haben ein Wortstudium gemacht. Wo kommt überall Müll hin vor? Du wirst nicht glauben, was wir rausgefunden haben, Papa. In dem Alten Testament steht, dass der Müll symbolhaft für die Sünde steht. Und die Israeliten, die sollten den Müll nicht in ihrer eigenen Stadt haben, sondern die sollten ihn rausbringen vor die Stadttore an einen Ort und sollten den Müll dort verbrennen. Und dann haben wir geschaut, Papa, haben die ganzen hebräischen Worte angeschaut, die da für Müll stehen. Und dann sind wir ins Neue Testament gegangen und haben geschaut, was sagt Paulus. Und es ist unglaublich. Wir haben alles aufgeschrieben, eine ganze Theologie des Mülls entwickelt. Und wir haben ein Seminar entwickelt, wir haben eine Homepage designt und wir haben ein Seminar entwickelt und wollen der ganzen Welt diese Botschaft, die du uns so eröffnet hast, unsere Theologie des Mülls, die wollen wir weitergeben. Und dann hakt der Papa ein, ja, aber habt ihr den Müll auch rausgebracht? Nein, Papa, dazu sind wir noch nicht gekommen, das tut uns auch sehr leid. Wir wollten es auch noch machen irgendwann, aber wir dachten, es andere ist erstmal wichtiger. Und es klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber eigentlich klingt es mega absurd, aber es ist eigentlich eine Haltung, die tatsächlich heute viele, viele Christen haben. Manche Christen sehen das Christsein als akademische Aufgabe und nicht als Lebensstil. Sie hören Predigten, sie gehen auf Seminare, sie diskutieren die ganze Bibel durch in Kleingruppen, sie studieren Gottes Wort ganz intensiv in ihrer stillen Zeit, sie studieren vielleicht sogar Theologie, wälzen irgendwelche Kommentare, aber wenn sie dabei stehen bleiben, und das machen manche, dann sagt Jakobus, ist das Selbstbetrug. Dann hat es gar nichts mit Christsein zu tun. Denn christlicher Glaube, sagt Jakobus, der zeigt sich immer in der Tat. Wenn nicht, ist es kein Glaube. Du kannst nicht das eine tun und das andere lassen. Jakobus hat absolut nichts gegen das Studieren von Gottes Wort. Nee, er sagt ja sogar, hey, seid schnell bereit zu hören. Seid bereitwillig, nehmt bereitwillig das Wort auf, vertieft euch in das Gesetz, beugt euch tief hinüber und schaut da rein. Er ist absolut nicht dagegen. Aber er ist absolut dagegen, das zu tun und dann es nicht in die Tat umzusetzen. Es geht nicht nur um Information, sondern es geht um Transformation. Es ist wie beim Fahrradfahren. Es ist ein schöner sonniger Tag. Stell dir vor, du hast ein schönes Ziel, nicht so wie heute. Es ist schön sonnig, warm draußen. Und du suchst dir ein Ziel raus. Und was machst du jetzt, um bei diesem Ziel anzukommen? Musst du gar nicht drüber nachdenken. Du trittst in die Pedale. Und zwar brauchst du auch nicht drüber nachzudenken, in beide Pedale. Was passiert, wenn du jetzt nur in ein Pedal trittst? Du machst also das eine Bein, machst du so raus, ja, und du trittst nur in ein Pedal. Was passiert? Du bleibst unten stehen und ja, das Pedal kommt halt nicht mehr hoch. Außer du hast ein Rennrad und hast so Clips dran, die dann, ja, aber bei einem normalen Fahrrad bleibst unten stehen und du kommst nicht mehr hoch. Und genauso ist es bei dem Ziel unserer Herzensveränderung. Du musst das Wort hören, das Wort tun, das Wort hören, das Wort tun, das Wort hören, das Wort tun, das Wort hören, das Wort tun. Du, mit einem kommst du nicht voran, gar nicht. Wird kein Herz sich verändern. Du brauchst immer beides. Das Wort hören, das Wort tun, das Wort hören, das Wort tun. Wenn du nichts umsetzt von dem, was du in der Bibel liest, was du in Predigten hörst, was du in Jesus erkennst, was der Heilige Geist dir zeigt, dann betrügst du dich selbst, sagt Jakobus. Du denkst, dass du fromm bist, weil du dich ständig mit Gottes Wort beschäftigst, aber du bist nicht fromm. Und das schreibt er weiter in Vers 26, die nächste Folie bitte. Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, also das Wort Gottes nicht tut, dann betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Nichts. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, die zeigt sich darin, dass man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich von Gott, vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Aber bitte, bitte, denkt daran, das ist jetzt ein kleiner Appell an die pragmatischen Leute unter uns, zu denen ich mich auch zähle. Bitte denkt daran, dass Gottes Wort hören und tun wiederum nur eine Seite der Medaille ist. Aber beide Seiten sind wichtig. Bitte nächste Folie. Sowohl dein Äußeres als auch dein Inneres müssen beide zu Jesus hinwachsen. Du kannst nämlich auch von außen betrachtet hier alle Witwen und Waisen dieser Welt versorgen und dich um sie kümmern, aber innerlich dein Herz ist null verändert. Und hierbei ist es wieder so wichtig, auf deine Gefühle zu achten. Wie ist es, wenn du die Waisen und Witwen dieser Welt versorgst? Ist es da so, dass du das tust, weil du sie wirklich liebst, weil du ein tiefes Mitgefühl für sie hast, weil du lachst mit ihnen, du weinst mit ihnen, du freust dich mit ihnen? Oder ist es vielleicht insgeheim halt doch eher so, dass, Gott hat ja gesagt, ich soll die ganzen Witwen und Waisen versorgen und eigentlich nerven die mich aber irgendwie so ein bisschen und zehren echt ganz schnell meinen Kräften und es ist echt mega anstrengend und eigentlich würde ich es lieber nicht tun. Und vielleicht kommt es dann in dir so auf, dass, du tust es aber halt eigentlich, um dir selbst zu zeigen oder vielleicht auch um anderen Leuten zu zeigen, dass du halt doch fromm bist und Gottes Wort tust. Achte auf dein Handeln und auch auf deine Gefühle und du wirst erkennen, in welchen Bereichen deines Herzens du noch nicht umgestaltet bist von Gottes Botschaft, von dem Evangelium, wo du das noch mehr annehmen musst. Jesus wünscht sich nämlich nichts mehr als das, du als ganzer Mensch, als ganze Persönlichkeit mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen und mit deinem Verhalten, dass du als ganzer Mensch zu ihm hinwächst, dass du als ganzer Mensch ihm immer ähnlicher wirst ihm nachfolgst. Zum Schluss möchte ich nochmal auf Vers 25 zurückkommen, der so wunderschön verheißungsvoll endet. Nächste Folie bitte. Jakobus schreibt da, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Vielleicht ist es so, dass in dieser Predigt für dich gerade es dir super, super anstrengend vorkommt. Es sind ganz viele Appelle, scheinbar Aufgaben. Du sollst bereitwillig sein und gut zuhören auf Gottes Wort. Du sollst Gottes Gesetz der Freiheit studieren. Du sollst Gottes Wort auch in die Tat umsetzen. Du sollst das Böse ablegen, all den Schmutz aus deinem Herzen rauskennen. Du sollst Gottes Wort annehmen, seine Botschaft. Du sollst dein Herz verändern lassen. Das sind ganz schön viele Appelle, Aufgaben, die du vielleicht so siehst und die können auch nicht einfach mal so nebenbei so schnell erledigt werden. Und vielleicht nervt dich das gerade oder denkst du, oh, das überfordert mich jetzt aber irgendwie mega. Und ja, ich kann dir gar nicht verschweigen, dass es tatsächlich anstrengend ist und dich auch was kostet. Aber zwei Dinge möchte ich dazu sagen, nämlich erstens, das alles sind Lebensaufgaben. Du musst und du kannst diese ganzen Sachen nicht bis nächste Woche erledigt haben, aber du hast dein ganzes Leben lang Zeit, jeden Tag einen Schritt vorwärts zu gehen. Und das Zweite ist, das finde ich ziemlich cool, diese Aussicht, wenn du das angehst, wenn du Jesus so nachfolgst, dann bist du glücklich zu preisen. Glücklich zu preisen, denn du wirst gesegnet sein bei allem, was du tust. Das steht hier. Jeder kleine Schritt auf diesem Weg wird dein Leben, deine Ehe, die Beziehung zu deinen Freunden, zu deinen Kindern, deine Beziehung zu Gott besser machen und glücklicher machen. Denn was sollte es Besseres geben, als das Leben zu leben, dass Gott, der Schöpfer, dein Schöpfer, sich für dich ausgedacht hat, als er dich erschaffen hat. Und zu nichts Geringerem als zu diesem besten Leben fordern dich diese ganzen Appelle auf. Glücklich zu preisen, wer diesen Weg geht. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen, wie viele YouTube-Videos es tun. Ja, schraub ein bisschen an deinem Handeln rum, verbessere deine Gefühle, dein Verhalten, sondern dass du möchtest und weißt, dass es nichts Besseres gibt, als dass wir als ganzer Mensch verändert werden in deinem Licht, dir ähnlicher werden. Und sogar in unserem tiefsten Innern ist es möglich, sagst du, ist es möglich, dass wir Veränderungen erfahren. In unserem Herz, in unserem Willen, in unserem Denken. Und es ist nicht uns möglich, aber dir ist es möglich. Und du hast diese Botschaft, dein Evangelium schon in uns eingepflanzt, dadurch, dass wir es hören, dadurch, dass wir uns, ja, dass wir von dir hören, ist schon was in unserem Herzen drin und wir können es annehmen. Und das wünschst du dir, dass wir dein Wort studieren, dass wir es lesen und in die Tat umsetzen. Und ja, es ist auch für mich so, dass ich denke so, oh, das ist echt anstrengend, das ist euch irgendwie, wo habe ich da die Motivation für? Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr so veränderst und immer mehr Motivation gibst und immer mehr diese Sicht schenkst, wie gut du bist und wie gut dein Wort ist und wie gut die Sachen, die da drinstehen, für unser Leben sind. Dass es keine Beschränkungen, keine Beschneidungen sind, die unser Leben irgendwie ganz klein halten wollen, sondern dass du uns eigentlich zu voller Blüte aufblühen lassen möchtest. Dass es dein Wunsch ist, dein Herzensanliegen, dass es uns super gut geht und du weißt genau, wie dieser Weg dahin aussieht. Und ja, es kostet was und ich weiß, dass ich oft nicht so gewillt bin, es mir was kosten zu lassen. Aber eigentlich lass mich auf dieses Ziel schauen, Und ich persönlich, ich möchte es echt für mich heute Morgen nochmal neu festmachen. Ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte dein Wort studieren. Ich möchte dein Wort umsetzen und tun. Ich möchte es hören und tun. Und ich weiß aber, dass ich deine Kraft dazu brauche und wir alle hier werden deine Kraft dazu brauchen, wenn wir das vorhaben. Bitte hilf uns jeden Tag einen kleinen Schritt auf dich zuzugehen und dir ähnlicher zu werden. Und danke, dass du unser Leben glücklicher machen möchtest. Danke dafür. Amen.